Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute wird's musikalisch, denn der Rapper Fidi Baum ist zu Gast. Herzlich willkommen Ihnen.
Schönen guten Morgen, Herr Schreil.
Herr Baum, wenn ich an Rap denke, dann denke ich an so Jungs und Mädels in so großen Hoodies. Die haben so Hosen auf 7:30. Ich denke hier so an diese taktgebende Armbewegung, die man da immer so macht, und an die heftige Wortwahl. Woran denken Sie denn zuerst beim Wort Rap?
Auf jeden Fall nicht an das, an das Sie denken. Das ist so ein Klischeebild, was irgendwie, weiß ich nicht, auch schon 20 Jahre auch schon veraltet ist.
Okay.
Ich denke bei Rap in erster Linie an eine Jugendbewegung und in zweiter Linie an etwas, was ich sehr gerne mache, und drittens an etwas, womit ich teilweise meinen Lebensunterhalt verdiene.
Wenn wir gerade schon Rap beschrieben haben, beschreiben Sie doch mal, was Rap erfüllen muss, um Rap zu sein.
Ich glaube, das, was Rapmusik am meisten von anderen Musikrichtungen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie die Texte geschrieben werden. Also das beim Rappen, zumindest aus der Zeit, wo ich angefangen habe, Rapmusik zu machen, dass es da sehr wichtig war, gute Reime zu finden, mehrsilbrige Reime auf jeden Fall auch, und das Ganze dann in einem Rhythmus vorzutragen. Man könnte auch sagen, dass es eine moderne Form des Gedichtvortragens ist.
Geht Ihnen das leicht von der Hand?
Ja, mittlerweile schon. Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Und es kommt immer darauf an, um was für ein Thema es geht, aber letztendlich ist das ja auch, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, und ich denke, es würde mir leichter fallen als Ihnen zum Beispiel.
Das unterschreibe ich sofort. Also ich bin eher so die redende Fraktion, Sie sind die rappende Fraktion. Knapp 40 übrigens sind Sie, und Sie machen es schon eine Weile. Über die Anfänge können wir später noch reden. Fällt Ihnen das drüber rappen leichter als das drüber reden, wenn es bei mir andersrum ist?
Nein, weil ich ja auch in vielen anderen Funktionen tätig bin und sehr oft auch schon über das Thema Rap sprechen musste oder was ich mit Rap alles mache. Und deswegen fühle ich mich auch im Darüberreden sehr wohl.
Um mal so eine Vorstellung von Ihnen zu kriegen, Graf Fidi klingt so.
Du bist kein Schwächling und kein Freak. Nein, du lässt ihn nicht verbiegen. Und wenn der Fetzen wieder fliegt, sag ihnen, haltet eure Fresse, Mann, es zieht. Du bist das Beste, was es gibt. 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 Menschen sind nicht lieb. Menschen wollen Beef, sag ihnen, leck mich doch, ich zieh. Mein Ding durch Tel Aviv, du bist das Beste, was es gibt. Das Beste, was es gibt, das Beste, was es gibt. Das Beste, was es gibt, das Beste, was es gibt, das Beste, was es gibt. Menschen sind nicht lieb. Menschen wollen Beef, sag ihnen, leck mich doch, ich zieh. Mein Ding durch Tel Aviv, du bist das Beste, was es gibt.
Okay, jetzt haben wir ein gerapptes Bild zu Ihnen. Es hat ansteckende Wirkung auf mich. Also Sie bewirken was. Ich wippe mit dem Fuß mit, wenn ich es höre.
Das ist schön.
Sie benutzen deutsche Sprache, Herr Baum. Ist es wichtig für Sie, auf Deutsch zu rappen?
Es ist mir nicht anders möglich, weil ich andere Sprachen noch schlechter beherrsche als die deutsche Sprache. Und ich versuche mich natürlich auch immer im jeweiligen Kontext, in dem ich mich bewege, immer gut auszudrücken. Aber es gelingt mir nicht immer. Und die deutsche Sprache ist eine wunderbare Sprache. Wunderbar, um viele Dinge schön darstellen zu können. Und da habe ich sehr viel Freude dran, ja.
Es geht ja auch darum, Botschaften zu transportieren, oder?
Auf jeden Fall. Und dafür eignet sich die Rapmusik eben auch sehr, sehr gut. Ich glaube, weil ja auch nachgesagt wird, dass die Rapmusik sehr, sehr schnell ist und man ja trotzdem meistens in einem, ich sag mal so 3 Minuten 20 Radiosong die gleiche Länge hat wie in anderen Musikrichtungen, hat man aber die Möglichkeit, viel, viel mehr Inhalt zu transportieren mit dem Text.
Wenn Sie schon einen Radiosong ansprechen, in diesen populären Popwellen, ist Rap im Vergleich zu Pop und Rock ja sehr wenig vertreten.
Das sehe ich anders. Also gerade mittlerweile, also jetzt 2020, kurz vor 2021, ist, glaube ich, Rapmusik hat sogar den deutschen Schlager überholt und ist die meistgestreamte Jugendmusikrichtung der Welt.
Also beim Streaming bin ich bei Ihnen, aber wenn ich so im Auto unterwegs bin, ist es so, dass ich häufig Rap höre und es vielleicht gar nicht erkenne? Ist es das?
Ja, das mag sein, oder sagen wir mal so, auch Popsongs oder so werden ja geschrieben in Reimform, so, ne? Und viele Menschen, die da auch in der Popindustrie tätig sind und als Anführungsstrichen Ghostwriter tätig sind, kommen aus dem Rap-Bereich. Aber das liegt wohl auch eher daran, dass viel Rap-Musik eben nicht im Radio gespielt wird, weil es teilweise eben anzügliche Texte sind und die deshalb über die klassischen Radiosender nicht zu empfangen sind. Aber die Menschen, die sich mit der Materie beschäftigen, finden schon Mittel und Wege, um die Songs zu hören.
Hören wir doch mal auf Ihren Text aus diesem Rap ganz genau.
Früher waren wir pflegefrei. Heute nehmen wir am Leben teil. Harte Arbeit, keine schlechten Parolen. An alle, da ist noch viel Luft nach oben. Früher waren wir Sorgenkind und pflegefrei. Heute nehmen wir weitgehend barrierefrei am Leben teil. Vor nicht allzu langer Zeit ging's noch mehr Menschen schlecht. Dank der Konvention ist Teil sein Menschenrecht. Früher waren wir Sorgenkind und pflegefrei. Heute nehmen wir weitgehend barrierefrei am Leben teil. Vor nicht allzu langer Zeit ging's noch mehr Menschen schlecht. Dank der Konvention ist Teil sein Menschenrecht.
So, und da ist die Botschaft. Sie besingen, kann ich sagen, Sie bewerten die Inklusionssituation in Deutschland?
Ja, das kann man so sagen.
Ja, und früher waren wir Sorgenkind und Pflegefall, heute nehmen wir weitgehend barrierefrei am Leben teil. Da sind wir bei Fidi Baum, Graf Fidi. Das klingt, als wäre Deutschland aus Ihrer Sicht in Sachen Inklusion schon weit genug.
Naja, da muss ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das war ja eine Auftragsarbeit und der Text wurde so abgenommen oder es wurde gewünscht, dass der so dann klingt. Und es war auch ein guter Reim und eine positive Nachricht, die damit transportiert wird. Aber dieses sind wir weitgehend barrierefrei, das ist doch vielleicht ein bisschen optimistischer noch formuliert, als es tatsächlich momentan der Fall ist.
Haben Sie dieses und, weitgehend da reingeschummelt, oder wie?
Ja, genau. Also.
Wer wollte denn die positive Stimmung? Wer hat denn den Auftrag gegeben?
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Was haben Sie denn für eine Meinung? Wo ordnet sich Deutschland weltweit denn ein, wenn wir von dem Wort Inklusion sprechen?
Also wenn wir jetzt so ein Autorennen Startfeld nehmen würden, dann würde ich sagen im hinteren Drittel.
Deprimiert Sie das?
Und nein, dafür bin ich ein viel zu positiv denkender und lebensfroher Mensch, als dass mich sowas deprimieren würde. Und ich bin ja selber, habe ja eine Gehbehinderung und einen Grad der Behinderung von 100%. Also man könnte meinen, oh mein Gott, wie kriegt er denn irgendwie sein Leben gebacken? Ich komme recht gut klar. Und kann eigentlich alles tun und lassen, was ich machen möchte. Und das geht aber vielen anderen Menschen mit Behinderungen nicht so. Und da kann ich schon verstehen, dass es auch eine gewisse Entmutigung gibt und dass die Leute sich sagen, es kann mit der Inklusion nicht schnell genug gehen.
Dann haben Sie diese Tür jetzt aufgestoßen. Bisher habe ich mit Graf Fidi gesprochen, dem Rapper. Und jetzt haben Sie sich selbst beschrieben und gesagt, dass Sie auch eine Gehbehinderung haben, dass Sie behindert sind. Ehrlich gesagt bin ich sehr froh drum, dass Sie diese Tür aufgestoßen haben. Würden Sie mir helfen? Können wir uns irgendwie auf Begriffe einigen für diese nächste knappe Stunde? Ich habe ein Problem damit, wie ich das anständig sage. Wissen Sie, was ich meine? Also es gibt so Stolpersteine, die man nehmen kann. Wie spreche ich? Spreche ich von einem gehandicapten Menschen? Ist es ein Mensch mit Behinderung? Ist es ein behinderter Mensch? Ist das alles okay?
Für mich ja. Ich kenne Menschen, denen ein ganz anderes Wording wichtiger ist. Ich kann Ihnen jetzt leider keine Reihenfolge sagen. So. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist genau das, was Sie jetzt eben auch gerade getan haben. Einfach fragen. Ne? Das kennen wir noch früher aus dem Sesamstraßensong. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und für mich ist auch nicht, dass man sagt, hier ist jetzt Fidi Baum und er hat eine Behinderung, sondern also die Behinderung ist schon ein Teil von mir und die Behinderung beschäftigt mich natürlich auch und macht mich auch vielleicht zu dem Künstler, der ich bin. Aber das ist eine Facette von ganz vielen. Ne? Ich bin eben auch Freund, Bruder, Vater und Angestellter und das sind alles Facetten, die mich zu dem Menschen machen, der ich bin.
Graf Fidi ist zu Gast heute. Graf Fidi ist der Arbeitsname als Rapper Hans Friedrich. Fidi Baum ist vor fast 40 Jahren in Berlin geboren worden, 3 Monate zu früh übrigens. Fidi ist im Stadtteil Wilmersdorf aufgewachsen. Um Sie, Herr Baum, jetzt näher zu beschreiben. Wir haben gerade schon festgehalten, also ein Mensch mit Behinderung, behindert, Handicap, alles funktioniert für Sie. Sie haben eine Dysmelie, so beschreiben es die Mediziner. Wie sagen Sie es mit Ihren Worten?
Gehbehinderung und an der rechten Hand habe ich nur einen Finger.
Sie sitzen im Rollstuhl?
Teilzeit. Ich kann kurze Strecken laufen. Ich bin auch zu Hause ohne Rollstuhl unterwegs. Bei der Arbeit bin ich auch im Büro ohne Rollstuhl. Aber für längere Strecken oder wenn ich zu Auftritten gehe oder wenn ich abends mal weggehe und ich nicht weiß, wie lang die Distanzen sind, dann habe ich einen Faltrollstuhl dabei.
Wie kommen Sie mit diesen Einschränkungen zurecht in Deutschland?
Sehr gut. Sehr gut. Und noch ein Zusatz. Ich bin tatsächlich jemand, der nicht gegen die Deutsche Bahn so wettern kann als Mensch mit Behinderung. Ich habe leider sehr, sehr gute Erfahrungen mit Bahnfahrten gemacht.
Ja, streichen Sie das leider.
Was heißt leider?
Wir streichen das leider. Wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, ist das doch schön. Haben Sie denn auch richtig schlechte Erfahrungen schon machen müssen?
Beim Reisen oder allgemein als Mensch mit Behinderung?
So, im Allgemeinen als Mensch mit Behinderung würde mich das wirklich interessieren. Also gibt es Menschen, die Sie ausgegrenzt, gemobbt, an die Seite gedrückt haben?
Ja, tatsächlich Menschen, die aber, glaube ich, dafür am wenigsten können, nämlich Kinder. Also ich habe Mobbing in der Grundschule erfahren, in der 6. Klasse ging das los und dann auch wegen meiner Behinderung. Also da kamen dann so Sprüche wie, fang mich doch, du kriegst mich eh nicht. Du bist so geworden, weil deine Mutter Tabletten genommen hat, was nicht stimmt. Darunter habe ich stark gelitten und das ist auch, hört man hin und wieder auch wieder in meinen Songs.
Ja. Wie haben Sie es verarbeitet, bevor diese Songs da waren?
Durch Aggression, also durch wild um mich schlagen. Und durch verbale Attacken und auch teilweise durch Fernbleiben vom Unterricht.
Wenn Sie sagen, dass Ihre Mutter keine Tabletten genommen hat, also in dieser Familie nichts falsch gelaufen ist, Sie ein Frühchen waren, wie kam es zu dieser Einschränkung, zu diesem Handicap, zu dieser Behinderung?
Das kann man nicht genau sagen. Das ist ja eine medizinisch, sag mal, Verkrüppelung am rechten Arm mit dem Finger, das war eben sofort ersichtlich. Da wusste man nicht, wie das zustande kommt. Das kann halt einfach passieren. Und das mit dem Gangbild, das ist ja auch erst mit 6 Jahren oder so ausgebrochen. Das heißt, diesen Virus der schlaffen Kinderlähmung hatte ich von Geburt an in meinem Körper und der brach dann mit 6 Jahren durch den Schnupfen aus. Das war sicherlich auch sehr schwierig für meine Eltern, weil die sind mit mir in 3 Krankenhäuser gefahren, damals 1987, und die Ärzte wussten nicht, was mit mir los ist. Dann wurde im 3. Krankenhaus diese Form der Kinderlähmung diagnostiziert. Und da ich das fast mein ganzes Leben lang habe, ne, die Behinderung und den Finger sowieso von Geburt an, ist das ein Teil meines Lebens und ich weiß nicht, wie es ist, ohne damit zu leben. Das heißt, wenn ich jetzt mit, ich sag mal, 18 einen Autounfall gehabt hätte und eine Hand verloren hätte und nicht mehr laufen könnte, wäre das für mich eine ganz, ganz andere Situation und würde ich sicherlich auch ganz anders mit umgehen.
Und trotzdem kam für Ihre Eltern, für diesen Familienverbund ja schrittweise immer noch was dazu. Also das Kind war ein Frühchen, das Kind hatte keinen komplett ausgebildeten rechten Arm, das Kind hat irgendwann diese Zerebralparese gehabt und irgendwann kam diese Gehbehinderung dazu. Wurden Sie besonders behütet erzogen?
Nein, nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Auch den Rollstuhl habe ich erst mit 16 bei einer längeren Operation bekommen. Davor hatte ich eher so einen kleinen Kinderwagen und mit 10 Jahren habe ich ein großes Dreirad bekommen. Dass ich anders bin, habe ich tatsächlich nur, zumindest in meiner Erinnerung, durch diese Mobbing-Geschichten erfahren. Ich habe nicht erlebt, dass ich von meinen Eltern besonders behandelt wurde, dass es jetzt besondere Hilfsmittel für mich angeschafft wurden oder dass ich in Watte gepackt wurde. Nö, dafür bin ich aber auch sehr dankbar, weil abgesehen von dem, ich sag mal, diesen 2 Jahre nicht so tollen Mobbing-Erfahrungen in Grundschule, hatte ich doch ein sehr, in Anführungsstrichen, normales Leben und dann ja auch in der weiterführenden Schule Kontakt mit anderen Kindern, mit anderen Behinderungen. Und ich glaube, dass mir das für meine weitere Entwicklung sehr geholfen hat.
Hätten Sie eine andere Wahl gehabt? Denn Sie sind auf eine ganz, in Anführungsstrichen, normale Grundschule gegangen.
Das müssen wir meine Eltern fragen, weil die haben ja meinen schulischen Werdegang mitentschieden. Ich weiß nicht, ob sie damals darüber nachgedacht haben. Habe ich ehrlich gesagt nie mit meiner Mutter und meinem Vater darüber gesprochen.
Aber dann,
ich mal nachholen.
Dann haben Sie in den 90er Jahren so eine Art Inklusion ja schon erlebt, obwohl es das Wort doch damals noch gar nicht gab, oder?
Als ich in der 7. Klasse auf die Sophie-Scholl-Schule kam, das war ja eine Gesamtschule und die Sophie-Scholl-Schule war mit die erste Schule, die Inklusionsklassen hatte. ganz kurz erzählt die Geschichte. Wir waren bei einer Freundin Jahre davor, die war Lehrerin an der Schule. Und die hatte sozusagen noch etwas gut zu machen bei uns. Und durch ihre Unterstützung bin ich überhaupt an die Scholl gekommen, weil ich als erste Fremdsprache früher Französisch hatte und ich hätte also gar nicht auf die Schollschule gedurft. Das heißt, das war gar nicht so von wegen, wir wollen unseren Sohn jetzt da drauf haben, weil es ja Inklusionsklassen gibt, sondern weil wir da den Kontakt zu der Lehrerin hatten. Und dadurch bin ich dann auf die Schollschule gekommen und das war sicherlich eine der besten Entscheidungen.
Wie erinnern Sie Ihre Kindheit? Wie haben Sie Ihre Freundinnen und Freunde ausgesucht? Weil die mussten ja auch so eine Art, an mancher Stelle vielleicht körperlicher und an mancher Stelle auch sozialer, seelischer Helfer sein.
Also zumindest an das, was ich mich jetzt erinnere, es war kein Thema. Es war wirklich kein Thema, weil Kinder sind Kinder und ob ich nun 6 Finger habe oder 10, macht da, glaube ich, keinen Unterschied, solange man das machen kann. Und das ging ja in der Grundschule. Also ich konnte mit im Sandkasten spielen und Mummelbahnen bauen und mit Actionfiguren spielen und so. Das war alles gar kein Problem. Einige dieser Freunde, die ich wirklich seit der Grundschule kenne, sind auch immer noch meine Freunde und sind mit meinen besten Freunden. Und ja, das freut mich sehr.
Zu Gast ist Fidi Baum, Rapper, Sozialarbeiter, Influencer. Jetzt müssen wir ran an das Wort. Ist es das, was ich mir vorstelle, diese Mischung aus Inklusion und Influencer?
Davon gehe ich aus, ja. Ich glaube, diesen Hashtag hat Aktion Mensch mal ins Leben gerufen und seitdem sieht man den immer wieder bei Menschen, die sich für Inklusion einsetzen, auch über soziale Medien. Und da ich das auch tue, nutze ich den Hashtag auch.
Ja, Sie sprechen jetzt drüber, Sie rappen drüber. Wie genau beschreiben Sie den Begriff denn für sich selbst und für Ihr Umfeld?
Na, so wie Sie es eigentlich schon beschrieben haben. Ne? Man setzt sich für Inklusion ein. Ich würde mich nicht als Influencer bezeichnen. Dafür bin ich viel zu wenig in den sozialen Medien aktiv und ich brauche nicht täglich in den sozialen Medien aktiv sein, um meine Arbeit machen zu können. Die sozialen Medien und das Internet sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für meine Arbeit geworden. Und ich glaube auch vor allem für Menschen mit Behinderungen, weil man dadurch eben eine viel größere Reichweite hat und viel mehr Möglichkeiten hat, als das noch, ja, vor der Internetzeitalter war. Und dieses Wortspiel Influencer ist vielleicht auch so ein bisschen augenzwinkernd gemeint, von wegen hier die ganzen Influencer, die ja, in Anführungsstrichen meistens nur irgendwelche Produkte anpreisen, die ja wirklich keinen wirklichen Mehrwert haben.
Die spannende Frage ist ja, mit jemandem zu sprechen, der sich für Inklusion einsetzt, wie wir von der, ich sag mal, nicht gehandicapten Seite, von der gesunden Seite mit dem Wort Inklusion umzugehen haben. Wie sieht denn gelebte Inklusion aus Ihrer Sicht perfekt aus?
Also eine gute Freundin hat mal zu mir gesagt, Fidi, du bist gelebte Inklusion. Einfach dir den ganzen Tag zuzugucken, wäre schon ein schönes Beispiel, wie man sieht, wie Inklusion funktioniert. Also, aber nochmal, ne, ich muss das ganz stark betonen. Ich hab zwar eine Gehbehinderung und nur 6 Finger und Nichtbehinderte würden sagen, so, boah, den hat es aber schwer getroffen, wenn man es jetzt zynisch sagen würde. Aber mir geht es sehr, sehr gut und ich kann alles machen. Ich bin kein Paradebeispiel für einen Menschen im Rollstuhl, ne? Sondern da gibt es millionenfache Abstufungen. Und nur im Rollstuhl sitzen heißt ja nicht gleich nicht laufen können. Für mich bedeutet gelebte Inklusion, dass ich mit Menschen in den Kontakt trete, denen erzähle, was ich mache oder durch meine Musik anderen Menschen, die es nicht können, Gehör verschaffe. Und das ist für mich gelebte Inklusion.
Sie können alles machen, sagen Sie. Und in Ihrem Song sagen Sie, ich mache das mit
Ich mach
links.
das mit links. Für euch wird es angestrengt. Ich mach das mit links. Locker aus dem Handgelenk. Ich mach das mit links. Ohne Cheats, ohne Trick. Ich mach das mit links. Nur ein Beat und ein Stich. Ich mach das mit links. Für euch wird es angestrengt. Ich mach das mit links. Locker aus dem Handgelenk. Ich mach das mit links. Ohne Cheats, ohne Trick. Ich mach das mit links. Nur ein Beat und ein Stift. Da gibt es keine Tricks, keine Cheats, das bin einfach ich. Ich verarsch euch nicht, so wie beim Drogendealen. Ich mach es locker aus dem Handgelenk wie Bogenschießen und bleib dabei fleißig wie eine Honigbiene. Ich mach das mit links. Ich bin so geboren und ich kenn es nicht anders. Glaubst du jetzt so, weil du mir noch an die Wäsche willst? Willst du mich verführen, verschnüren mit Battle-Skills? Pass auf, dass es nicht gleich auf die Fresse gibt. Ich mach das mit links.
Ich mach das mit links, Fidi Baum. Das sagen viele, wenn ihnen was leicht von der Hand geht. Sie müssen mit links. Das klingt für mich fast zynisch.
Ja, weil ich halt nur, also links nur eine komplette Hand habe. Und das ist aber auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Ich habe es mir auch auf meinen Arm tätowiert. Das klingt für Sie zynisch, weil ich nur die linke Hand habe und wegen der Doppeldeutigkeit, oder warum klingt für Sie das
Ja,
zynisch?
weil ich diesen Begriff wahrscheinlich schon hundertfach benutzt habe in meinem Leben. Hey, das mache ich doch mit links, das kriege ich hin. Und ich mir nie Gedanken darüber machen würde, dass es jemanden gibt auf dieser Welt, der in seinem Studio jetzt gerade sitzt in Berlin und zugeschaltet ist, Corona-konform, der es gar nicht anders kann.
Genau. Und also vielleicht nochmal, um das klarzustellen, ich möchte mich jetzt hier auch nicht präsentieren als der Protobehinderte, der irgendwie alles gewuppt kriegt und alles ist super toll und rosig, und dass ich das alles alleine mache. Also nochmal, um das klarzustellen, ich habe eine Familie, einen tollen Freundeskreis und viele Menschen, die mich natürlich auch in allen Bereichen, in denen ich tätig bin, auch unterstützen, ne? Also man ist nichts ohne sein Team, möchte
Ja,
ich
und
sagen.
zum Team gehört eine Freundin.
Zum Team gehört gerade eine Freundin. Ja, oder was heißt gerade? Gehört eine Freundin, und ich bin hoffentlich für immer. Ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung, und genau, Punkt.
Jetzt sind wir wieder an so einem Punkt. Wie stellt denn das der Moderator an, nicht zu nah ranzurücken, nicht zu plump zu sein, nicht übergriffig zu
Sie wollen
sein?
fragen, ob meine Behinderung eine, ob meine Freundin eine Behinderung hat? Nein, hat sie nicht.
Nee, aber wie ist denn das für Sie? Also im Rolli eine Lady kennenzulernen und jetzt nicht der Bedürftige zu sein, sondern zu sagen, hey, wer bist denn du? Wie geht das?
Erstmal übers Internet. Und das erste Mal, als wir uns gesehen haben, saß ich natürlich auch nicht im Rollstuhl, sondern einfach hier nur so zu Hause auf meinem Stuhl, so wie fast immer. Wir sind jetzt ja seit 4 Monaten sind wir zusammen, und ich glaube, sie hat mich seitdem einmal im Rollstuhl geschoben. Ansonsten bin ich immer neben ihr entweder im Dreirad gefahren oder jetzt natürlich auch Corona-bedingt waren wir eben auch viel drin. Ich glaube, oder das müssen wir meine Freundin fragen, sie sagt halt auch immer, das wird für sie kein Problem sein, so, ne? Sie schiebt mich überall hin. Natürlich beschäftigt mich das auch, und ich denke mir dann immer so, oh, und ich möchte natürlich, ne, da kommt dann die Behinderung durch. Ich möchte dann natürlich eigentlich auch dieses klassische Beziehungsbild, ich möchte neben ihr stehen und der große, starke Freund sein, der sie in den Arm nimmt, was ich aber auch öfter tue. Aber ich werde mich damit auch arrangieren müssen, dass mich meine Freundin eben auch des Öfteren schiebt, und das ist okay so.
Wann kommt denn der Punkt, wo Sie drüber reden? Also, wenn Sie von diesem Internet-Date ins reale Date gehen, wann ist der Moment zu sagen, hey, pass mal auf, bevor wir uns treffen, ich muss dir was sagen?
Also erstmal hat sie mich angeschrieben, und ich glaube, sie hat schon relativ schnell, bevor das Thema überhaupt auf den Tisch kam, gecheckt, dass ich behindert bin, weil man sieht es an meinen Profilfotos. Und ich weiß, dass sie selber auch schon im Privaten Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderungen hat. Und ich glaube, ich habe das Thema viel mehr aufgebauscht und war da hibbeliger und habe mir den Kopf drüber gemacht als sie. Ja.
Wenn ich mit dem Rapper Graffiti spreche, Sie machen Rap-Musik, Sie sind ein Künstler, gehen Sie auch einfach so raus? Also ich sag mal sowas wie, wenn Sie Musik interessiert sind und die Partyszene lieben, Berghain in Berlin, ist das eine Adresse, wo Sie einfach hingehen, oder kommt an dieser Stelle der Punkt, wo Sie gesagt kriegen, nee, es geht leider nicht?
Ich will wahnsinnig gerne ins Berghain. Tatsächlich will ich nur ins Berghain, um zu gucken, ob ich da die Schlange einfach hinter mir lassen kann. Und dann mit dem Aufzug über die Panoramabar, gibt es, glaube ich, einen Aufzug, ins Berghain komme. Das will ich, habe ich wirklich seit Jahren vor. Werde ich definitiv machen, wenn Corona vorbei ist.
Vielleicht nehmen Sie mich mit.
Sehr gerne.
Wahrscheinlich gibt es auch diese Frage so, hey, Fidi, kannst du mich mitnehmen? Du kommst doch an der Schlange schneller vorbei.
Ja, genau. Das gab es, also als ich so regelmäßiger noch im Club war, gab es solche Situationen tatsächlich des Öfteren. Und ich komme immer an Schlangen vorbei, und Türsteher lieben mich.
Jetzt müssen wir klären, warum es eigentlich der Rap geworden ist und warum nicht Pop-Schlager.
Also meine Vermutung ist erstmal das Musikalische von meiner Mutter. Die war, wie gesagt, hat Geige gespielt im Radiosinfonieorchester. Und mein Vater hat viel mit Sprache gemacht, also war Fremdsprachenkorrespondent, Fremdsprachenlehrer, hat viele Sprachen gesprochen, hat viel mit mir gesprochen, hat mir viel vorgelesen. Und ja, da war es eigentlich klar, dass ich natürlich Rapper werde. So, ne? Und Das Spiel mit der Sprache hat mir damals in der Grundschule, erinnere ich mich, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Also im Deutschunterricht so selber Geschichten verfassen, das war immer ein großes Highlight für mich.
Können Sie
Und
sich an die Augen der Deutschlehrerin oder des Deutschlehrers erinnern? Also waren das strahlende Augen oder waren das so Augen wie, ach, jetzt legt er schon wieder los?
meine Deutschlehrerin hatte immer ein Schimmern in den Augen, wenn sie meinen Aufsatz in die Hände bekommen hat. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern, das wäre jetzt gelogen, aber es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und eigentlich mein längster Freund, der Jakob, mit dem ich auch in der Grundschule schon war und der mich auch zur Rapmusik gebracht hat, der, ich weiß nur, dass ich mit dem immer so ein bisschen da in Konkurrenz war. Wir haben immer versucht, uns zu toppen mit unseren Geschichten. Ja.
Mit was für Texten haben Sie denn angefangen? Also, was hat Sie als erstes inspiriert?
Also einer meiner ersten Songs, die ich auch aufgenommen habe zu Hause, irgendwie ganz dilettantisch so, war ein Song über mein Innenleben. Und um das vielleicht nochmal klarzustellen, vielleicht an die jüngeren Hörer, die ja aufwachsen mit YouTube und man ja mit Rap wirklich bombardiert wird. Als ich angefangen habe mit Rapmusik, da ging es nicht darum, dass ich sage, ich will jetzt großer Rapper werden, sondern es war eher eine Form von Therapie und von gereimtem Tagebuch. Und daraus ist dieser erste Song entstanden, der hieß, glaube ich, auch, wie hieß er noch, So will ich nicht werden. Und da habe ich selber so ein bisschen darüber sinniert, ja, was ich nicht machen möchte, welche Fehler ich vielleicht nicht machen möchte, nicht die gleichen Fehler zu machen wie mein Vater. Und ja, das war einer meiner ersten Songs.
Wie alt waren Sie da?
16.
Jetzt sind Sie knapp 40. Können Sie davon leben?
Ja. Das kann ich. Also, ne, und in Anführungsstrichen Corona-bedingt jetzt natürlich könnte ich das gerade nicht. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich auch ein Angestelltenverhältnis habe bei der Caritas. Aber es ist ein sehr schönes Zubrot.
Da sind Sie nämlich Sozialarbeiter. Wir könnten jetzt darüber auch eine ganze Runde reden. Ich würde aber gern mal bei der Musik bleiben. Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, dass ich so ein bisschen blauäugig bin, wenn ich behaupte, dass wir gar nicht so viel Rap haben in den populären Radiowellen. Während wir geredet haben, ist mir durch den Kopf gegangen, haben wir. Und zwar ist mir aufgefallen, Sido, Bushido, Kollegah und Farid Bang, können wir gleich mal noch drüber reden. Aber hauptsächlich ja in den Vereinigten Staaten ist der Rap populär, ne? Eminem, 50 Cent, Jay-Z. Ist es in Amerika noch ein größeres Business? Wie kann man das vergleichen?
Ja, also erstmal ist es in Amerika ein ganz anderes Business, weil es kommt daher. Hier in Deutschland ist es eine Jugendkultur, in Amerika ist es ein Lifestyle. Es ist definitiv ein Unterschied und man kann deutschen Rap noch nicht mit amerikanischen Maßstäben vergleichen.
Aber wo er vielleicht vergleichbar ist, es ist harsch, es ist heftig, es werden auch gern mal Hasstiraden verbreitet. Ist der Rap dafür da? Ist der Rap diese Musikrichtung, wo es auf die 12 geben muss?
Rap ist ja erstmal per se nur eine Form des Ausdrucks und jetzt wertfrei. Ist nicht gut, ist nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß, wo das Ganze hinführen soll, weil sie eben auch Farid Bang und Kollegah genannt haben wegen diesen Antisemitismusvorwürfen. Rap ist das Werkzeug und jeder, der das dann benutzt hat, kann sich entscheiden, wie er das benutzt, ne? Und
Also auch da gibt es die
ein
Schlauen und es gibt die nicht so Schlauen.
Ich würde einem Farid Bang und einem Kollegah nicht unterstellen, dass die dumm sind. Ganz im Gegenteil, die sind sehr berechnend und wissen ganz genau, was sie tun. Und zu den Vorwürfen damals beim Echo und die Zeilen, die sie da angeprangert haben, also die Jungs haben Jahre zuvor schon ähnliche Zeilen gerappt. Aber dass sie da gerade nun eben einen so großen Erfolg hatten und dann einen medialen Fokus und der Echo nun mal Verkaufszahlen honoriert, war das der Grund, warum das dann ins Rampenlicht gerückt wurde.
Dass antisemitische Aussagen nicht stattfinden dürfen, da sind wir zwar uns, glaube ich, total einig. Die Frage ist nur,
Auf
wie
jeden
weit,
Fall.
wie weit darf das denn gehen beim Rap oder wie weit soll es gehen? Wie sehr soll Rap provozieren?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil da fragen Sie mich jetzt gerade auch zwei Persönlichkeiten, ne? Einmal der Rapper und zum anderen der Sozialarbeiter in mir. Das sind Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe oder auch stellen musste, auch im beruflichen Kontext. Früher habe ich auch immer den Satz vertreten, so ja, das ist künstlerische Freiheit und Rap darf alles. Davon bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen abgerückt. Das kommt immer darauf an, auch wo man steht im Leben, ne? Und welche Verantwortung habe ich. Und wenn ich jetzt irgendwo in meinem Kämmerlein setze und irgendwie Songs aufnehme oder mich meine Freunde beleidige, dann ist das eine Sache. Wenn ich wirklich eine Verantwortung habe, wenn ich ja damit mein Geld verdiene und eine Wirkung habe auf Hunderte, Tausende, Millionen von Menschen und vornehmlich Jugendliche, die eben auch irgendwie ihr Weltbild noch nicht selber so gefunden haben, dann finde ich, sollte man schon aufpassen, was man von sich gibt. Und da sind Rapper auch sehr mehrzüngig, sage ich mal. Ne? Also Rapper lieben es irgendwie zu protzen und zu sagen, dass sie die Geilsten sind und Frauen werden verunglimpft und im nächsten Song kommt dann irgendwie die Liebesballade, wo dann irgendwie darüber getextet wird, dass es ja nur die eine gibt. Aber ich glaube, dass es das in anderen Musikrichtungen, also Rock und Pop, auch gibt. Beim Rap fällt es halt nur eher auf, weil es, wie ich ja schon vorher gesagt habe, so textlastig ist.
Und weil eben viele dieses böse Gesicht dazu machen und sie das eben nicht so sehen. Also da sieht man die Unterschiede, es gibt Rapper und Rapper.
Ja, das können wir so stehen lassen.
Wenn Sie jetzt die Chance haben, einmal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Kinners, hört genau hin, was geben Sie uns mit auf den Weg?
Ich würde, bei wem auch immer ich da auf den Tisch haue, die Person darum bitten, dass bei welcher Entscheidung auch immer Menschen mit Behinderung dazugeholt werden und auf die Menschen mit Behinderung gehört wird, weil sie sind die Expertinnen in eigener Sache. Und ich würde vor allen Dingen mehrere Menschen mit Behinderung damit ins Boot holen. Also nicht nur einen Rollstuhlfahrerin, ne, und eine Person mit einer Sehbeeinträchtigung und so, sondern mehrere, weil, ne, ich sitze zwar im Rollstuhl, aber eben auch nur teilweise und habe vielleicht ein ganz anderes Perspektive auf Barrieren als ja, die nächste Person.
Geben Sie uns mal bitte noch einen Hinweis. Also geben Sie uns mit auf den Weg, Menschen im Rolli zu fragen, soll ich Ihnen helfen oder kommen Sie allein klar? Wie stellt man es richtig an?
Ja, mich immer erstmal fragen, finde ich super. Ich sage dann immer sofort, vielen Dank, dass du oder dass Sie mich gefragt haben. Ich komme schon klar, wenn ich Hilfe brauche, sage ich aber Bescheid. Das kann aber bei der nächsten Person schon wieder ganz anders sein, weil sie eventuell nicht die Möglichkeit hat, sich so zu äußern, wie ich das gerade getan habe. Immer fragen, das baut, glaube ich, Ängste ab auf beiden Seiten. Und ich nehme mir auch vor, auch beim hunderttausendsten Mal, wenn mir die gleiche Frage gestellt werden, immer wieder nett und freundlich darauf zu antworten, weil auch ich als Mensch mit einer Behinderung habe die Verantwortung gegenüber anderen Menschen, Barrieren abzubauen, in denen ich durch ja, freundliches Beantworten der Fragen ja, eine Barriere abbaue und auf Menschen zugehe.
Wie schön, das war am Ende eine Ansage an alle, an Behinderte genauso wie an Nichtbehinderte von Graf Fidi, dem Rapper Fidi Baum. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Herr Schrell, ich danke Ihnen.